Oldenburg 1. Jetzt geht es weiter mit Vor Ort. Sendeverantwortlich ist Anna Drozdowska.
Hörfunkmagazin zu gesellschaftlichen und kulturellen Themen. Eine Gemeinschaftsproduktion von O1 und der Volkshochschule Oldenburg.
Dzień dobry Państwu, Anna Drozdowska, das ist die Sendung vor Ort. Schönen guten Tag. Die oberste Verkaufsregel bei popularwissenschaftlichen Büchern lautet angeblich, dass jede mathematische Formel die verkaufte Auflage halbiert. Habe ich gestern gelesen. Und Mathematik gehört zu den am meisten verhassten Schulfächern. Und das Letzte, womit sie eigentlich von vielen assoziiert wird, sind Schönheit und Eleganz. Gibt es diese Verbindung wirklich? Was machen sie überhaupt aus? Im Studio heute Professor Dr. Daniel Greiser, Direktor des Instituts für Mathematik der Universität Oldenburg. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Frau Drozdowska. Ich freue mich sehr, dass Sie die Schönheit und Eleganz der Mathematik zum Thema gemacht haben.
Ja, ich hoffe, dass wir das jetzt auch näher sagen können und sagen überhaupt, ob das stimmt, was ich gesagt habe. Also ich kenne mich mit Mathematik nicht gut aus, aber bin gespannt, ob Mathematik überhaupt schön ist.
Ja, die Schönheit kann in verschiedenen Dingen bestehen. Es gibt eine äußerliche Schönheit, die für jeden sichtbar sein kann. Die Schönheit von geometrischen Formen, regelmäßigen Formen. Kreise, Sinuskurve, regelmäßige Körper, Parkettierungen, Muster oder auch die Fraktale, die viele sicher schon gesehen haben. Das ist die äußerliche Schönheit und dann gibt es auch eine innere Schönheit, die weniger sichtbar ist, die erst sichtbar wird, wenn man sich auf das Fach einlässt, wenn man anfängt, darüber nachzudenken. Das sind schöne Sätze, also Fakten praktisch, und schöne Beweise. Das ist etwas, was für einen Mathematiker ein alltägliches, also ganz alltäglich ist, in diesen Termen zu denken. Das ist ein schöner Beweis.
Also für Sie ist Mathematik auf jeden Fall schön?
Für mich ist es schön.
Was bedeutet das für Sie persönlich? Dass Mathematik schön und elegant ist?
Das ist schwierig, so allgemein zu sagen. Ich werde im Laufe der Sendung einige Beispiele geben. Zunächst mal bedeutet es, dass mir mein Beruf einen großen Spaß macht, weil ich in meinen Vorlesungen immer wieder die Gelegenheit habe, diese Schönheit meinen Studenten nahezubringen. Und man könnte denken, wenn man eine Sache sehr gut kennt, dann nutzt sich das ab. Aber das ist nicht so. Ich erlebe das jedes Mal neu, wenn ich im ersten Semester Studenten gegenüberstehe und denen wieder was erkläre und die Überraschung sehe in den Augen, dann sehe ich, da kommt vielleicht ein bisschen von der Schönheit auch rüber.
Sie haben sehr schöne Beispiele auch mitgebracht. Das können Sie natürlich nur sagen, nicht zeigen. Was konkret also bedeutet, dass Mathematik schön ist, erfahren wir gleich. Sendung vor Ort im Lokalsender O1. Schöne Musik, weil wir auch ein schönes Thema haben. Eleganz in der Mathematik und Schönheit natürlich. Was ist das konkret? Was bedeutet das, dass Mathematik schön ist? Woran kann man das erkennen? Ja.
Wie gesagt, es gibt die oberflächliche Schönheit, die man von außen sieht, und es gibt eben die innere Schönheit. Und ich möchte versuchen, ein kleines bisschen mehr von der Verbindung zwischen den beiden zu sagen. Zur inneren Schönheit gehört zum Beispiel, dass man einen sehr komplexen Sachverhalt hat, wo man denkt, das kann man gar nicht verstehen. Und dass man plötzlich einen Blickwinkel findet, wenn man ihn aus diesem Blickwinkel betrachtet, dass er dann ganz einfach wird. Und das ist ein gewisses Überraschungsmoment. Und wenn man wirklich sich mit diesem Problem befasst hat, dann hat man diesen Eindruck, dass es einfach etwas Schönes. Ein Beispiel von dieser Verbindung einfach und komplex, das sind die Fraktale, die ich eben schon erwähnt habe. Vielleicht kennt der ein oder andere die Mandelbrotmenge, heißt auch Apfelmännchen. Das ist so ein großer, runder Klecks und da sind so ganz viele kleine Schiele dran und sowas. Und man denkt, ja, wie kann sowas entstehen? Das muss ja extrem kompliziert sein. Und in Wirklichkeit ist es aber so, dass das aus einer ganz einfachen Gleichung entsteht. Ich sage jetzt mal, die Gleichung ist z² plus c. Ja, auch jetzt keiner zu verstehen, aber es ist einfach ganz einfach. Man ist total überrascht, dass sowas so ein komplexes, schönes Gebilde erzeugen kann.
Ja, die Abbildung ist eigentlich auch fast Kunst, kann man auch sagen.
Ja,
es kann
ja
auch sehr schön sein.
Ja.
Ganz einfach.
Genau, also das ist dadurch das Künstliche, das ist diese oberflächliche Schönheit. Und da in dem Fall kommt eben noch dazu die Tatsache, dass es aus dem Einfachen erzeugt ist, und das erzeugt dann auch diese zusätzliche innere Schönheit.
Also Überraschung.
Ja, Überraschung, Einfachheit, Einfachheit und Kompliziertes verbunden. Dann ein anderer Aspekt ist, sagen wir, Vereinheitlichung. Also es gibt ganz verschiedene Dinge, die aus einem mathematischen Blickwinkel betrachtet doch sehr viel miteinander zu tun haben. Und auch hier möchte ich noch ein weiteres Beispiel geben. Das ist eins meiner Lieblingsbeispiele, über das ich auch gerne vor Schulklassen vortrage. In der Kinderuni habe ich mal einen Vortrag gehalten mit dem Titel "Warum sind Seifenblasen rund?" Und das Thema ist also Seifenblasen. Und wer Seifenblasen geblasen hat, weiß, dass die ziemlich genau kugelrund sind. Manchmal wabbeln die so ein bisschen, aber nach kurzer Zeit werden die wieder kugelrund. Das ist eine Sache, die man sich dann eben fragen kann, warum sind die rund? Das ist zunächst eine physikalisch-chemische Frage, aber wenn man sich überlegt, das hat mit der Fläche zu tun, die Seifenhaut möchte sich zusammenziehen, dann ergibt sich das eine mathematische Frage, nämlich welcher Körper mit einem festen Volumen hat die kleinste Oberfläche? Ja, geht es um Volumen, um Oberflächen, das ist Geometrie. So, und worin besteht jetzt nun die Verbindung zu anderen Dingen? Das ist, ja, die Frage war, eine möglichst kleine Oberfläche. Das ist ein sogenanntes Optimierungsproblem. Man möchte etwas möglichst klein machen. Und diese Optimierungsprobleme, die gibt es überall. Der eine oder andere kennt vielleicht aus der Oberstufenmathematik noch die Regel, wie man das Maximum einer Funktion bestimmt. Man muss die Ableitung gleich 0 setzen. Und das ist genau ein anderer Fall, wo man sowas macht. Da bestimmt man eben löst man ein Optimierungsproblem. Andere Optimierungsprobleme, die uns alltäglich begegnen, obwohl wir nicht drüber nachdenken, ist das Licht, wie wird das im Spiegel reflektiert? Da gibt es so gewisse Gesetze, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, aber die folgen genau aus so einer Optimierung, der kürzeste Lichtweg, ähnlich der Weg einer Billardkugel auf dem Billardtisch oder ganz andere Sachen, Optimierung in der Wirtschaft. Man versucht mit gegebenen Ressourcen möglichst effizient zu arbeiten. Das sind Optimierungsprobleme, in denen auch viel Mathematik eingesetzt wird, die, wenn man sie sich anguckt und genau versteht, fast die gleiche Mathematik ist wie die Erklärung, warum die Seifenblase rund ist.
Warum auch so schön ist. Das Ding ist auch sehr schön, muss man auch sagen.
Ja. Das Optimierungsproblem in der Wirtschaft ist vielleicht nicht etwas, was man als schön ansehen würde, aber wenn man einmal diese Verbindung gesehen hat, dann kann man darin vielleicht wieder die Seifenblase sehen und sich daran erfreuen, dass das auch eine Schönheit hat.
Mhm. So Quadratzahlen und Pi-Zahlen, das ist auch ein Beispiel dafür, dass Mathematik schön sein kann.
Ich möchte ein anderes Beispiel geben, wo Sie das jetzt ansprechen. Das ist jetzt eins, das wirklich nur mit Zahlen zu tun hat. Und ich muss das ein bisschen erklären. Also jeder kennt ja Quadratzahlen. Also 1, 4, 9, 16, 25 und so weiter. So, was wir jetzt machen wollen, ist, wir nehmen die Kehrwerte der Quadratzahlen. Also wir nehmen 1 durch 1, also 1. Und dann ein Viertel, ein Neuntel, ein Fünfundzwanzigstel und so weiter. Und jetzt addieren wir die auf. Das kann jeder am Taschenrechner machen und man sieht, es kommt immer was dazu. Und wenn ich dann ein 36. dazu nehme, ein 9, es kommt immer was dazu, aber irgendwann wird es kaum mehr größer und der Taschenrechner kann gar nicht mehr unterscheiden, dass noch was dazu kommt. Und da ist die erste Überraschung die, obwohl man eigentlich unendlich viele Zahlen aufaddiert, kommt etwas Endliches heraus. Also das wird nicht beliebig groß, sondern das hört irgendwo auf zwischen 1 und 2. Und die zweite Überraschung ist die, wenn man mal das auf dem Taschenrechner gerechnet hat und auf der anderen Seite eine ganz andere Sache ausrechnet, und die geht also folgendermaßen, man nehme sich die Zahl Pi, kennt jeder, 3,1415 und so weiter, man quadriere sie, also Pi mal Pi, und teilt dann durch 6.
Warum gerade 6?
Tja, das ist das große Geheimnis. Aber ich sage jetzt einfach mal, machen Sie das mal an Ihrem Taschenrechner, rechnen Sie diese Summe 1 durch die Quadrate aus und rechnen Sie Pi Quadrat durch 6 aus und Sie werden sehen, es ist das Gleiche. Und das ist unglaublich. Ich meine, wieso sollte das sein? Was haben die Quadratzahlen mit Pi zu tun? Pi, das hat mit dem Kreis zu tun, das ist Geometrie, das hat nichts mit Quadratzahlen, ganze Zahlen, wieso? Das ist eine ganz überraschende Sache. Jetzt muss ich leider sagen, ich kann Ihnen das nicht beweisen hier am Mikrofon. Ich kann das nicht mal, wenn Sie im ersten Semester Mathematik studieren würden, beweisen. Im zweiten, das geht dann schon langsam. Und also, wenn Sie Mathematik studieren wollen, dann kommen Sie, ja, dann zeige ich Ihnen, wie das geht.
Okay, das muss ich mir überlegen. Also geheimnisvoll ist Mathematik noch. Wir haben gesagt, Überraschung, einfach.
Ja.
Soll sie sein, wenn sie auch schön und elegant ist. Also reduzieren sollen wir. Dann, was noch? Vereinheitlichung ist wichtig.
Ja.
Und was Sie jetzt gesagt haben, geheimnisvoll.
Geheimnisvoll, ja, das stimmt. Das ist etwas Geheimnisvolles dabei. Man macht eine Beobachtung und man versucht es zu verstehen und hat erst keine Ahnung, wie das gehen soll. Und irgendwann enträtselt man das und manchmal hat man, ja, findet man einen Weg, der manchmal sogar sehr kurz ist. Wenn man sich sehr lange darüber Gedanken gemacht hat, findet man manchmal einen sehr kurzen Weg. Und das erzeugt so ein subjektives auch Schönheitsgefühl. Das ist jetzt toll. Und das ist jetzt nicht nur subjektiv für jeden Einzelnen, sondern das ist auch etwas, wo die meisten, eigentlich alle, die ich kenne, die sich mit solchen Problemen befassen, die sich da ernsthaft darüber Gedanken machen, auch zustimmen würden. Ja, zum Beispiel die Sache mit diesen Quadratzahlen und Pi Quadrat Sechstel, das ist einfach schön.
Einfach schön. Wir haben auch bestimmte Lieblingsbeweise, das besprechen wir aber gleich.
Thank you.
die Sendung vor Ort heute über Schönheit und Eleganz in der Mathematik. Herr Grieser, Sie haben bestimmt auch Lieblingsbeweise. Können Sie eins nennen? Vielleicht, also erstmal, bevor wir damit anfangen, können Sie vielleicht auch sagen, also wir sprechen jetzt mal über Schönheit, aber das Wichtigste, was in Mathematik, die Hauptregel ist nicht, dass die Mathematik schön sein sollte, beziehungsweise elegant, sondern...
Sie muss stimmen.
Sie muss stimmen, genau.
Genau, das ist natürlich das Wichtigste. Es ist eine Wissenschaft, das ist sogar die strengste der Wissenschaften, was die Wahrheit angeht. Etwas, was heute wahr ist in der Mathematik, ist in 100 Jahren auch noch wahr. In anderen Wissenschaften ist das notgedrungen, muss man seine Theorien anpassen. In der Mathematik bleibt Wahrheit Wahrheit. Trotzdem ist Schönheit nicht nur im Auge des Betrachters wichtig. Es ist nicht nur ein Spleen, den die Mathematiker haben. Es ist sogar so, dass eine Theorie oder ein Beweis, der schön ist, auch wirklich einen höheren wissenschaftlichen Wert hat, als einer, der hässlich ist.
Ist es etwas Subjektives?
Es ist etwas Subjektives, worüber aber doch dann, wie gesagt, die allermeisten Mathematiker sich einig sind. Wenn einer sagt, das ist schön, dann würden die meisten schon auch zustimmen. Nämlich, ich möchte noch etwas dazu sagen, was ist denn dieser Wert? Also man kann schon sagen, dass eine einfachere oder elegantere Theorie, die ist zwar nicht automatisch richtig, aber wenn sie richtig ist, dann ist sie auf jeden Fall besser als eine komplizierte. Also sie hat größere Chancen, zu tieferen Einsichten zu führen. Und das ist ja ganz wichtig, wenn man in der Wissenschaft weiterkommen will, wenn man aufbauen will, auf dem, was man weiß und weiterkommen will. Diese Schönheit ist übrigens auch etwas Alltägliches, worüber wir uns im Kollegenkreis oft unterhalten, sagen wir mal um diese Zeit, 1:30. Da sitze ich normalerweise in der Mensa mit meinen Kollegen und esse zu Mittag.
Und wir sprechen
oft darüber.
Nein.
Doch, ich erzähle manchmal, ich habe gerade in der Vorlesung hier diesen Beweis von Summe 1 durch n Quadrat gleich Pi Quadrat Sechstel gebracht, was ich eben kurz erklärt hatte. Und das war einfach wieder toll. Und auch für die Studenten, die Überraschung dort zu sehen und die glänzenden Augen zum Teil, das macht einfach auch Spaß.
Also Sie sprechen echt wirklich, untereinander darüber, dass die Mathematik auch elegant sein kann.
Natürlich, ja. Das macht uns halt Freude, dass, und dann deswegen spricht man natürlich darüber.
Also wie man auch Schülern das beibringen kann, werden wir ein bisschen später sprechen. Aber jetzt möchte ich fragen, wo sehen Sie persönlich die Eleganz und die Schönheit?
Ich möchte vielleicht doch ein Beispiel. Sie haben eben gesagt, ob ich ein Beispiel geben könnte.
Ich habe bestimmt mehrere.
Eines eleganten Beweises. Das ist jetzt nicht ganz einfach. Ich will vielleicht einen ganz, ganz bekannten Satz nehmen. Das ist etwas, was jeder kennt. Das ist der Satz des Pythagoras. Ja, also Satz des Pythagoras sagt, ich habe ein rechtwinkliges Dreieck, das hat die Seitenlängen A, B und C. Und C ist die Länge der Hypotenuse, also der längsten Seite. Dann gilt A² plus B² gleich C². Ja, kennt jeder, hat jeder in der Schule gelernt. Wahrscheinlich hat auch jeder in der Schule davon einen Beweis gesehen, hat wahrscheinlich auch jeder auch wieder vergessen. Also das ist für sich genommen, ist schon mal eine schöne Aussage, nämlich wiederum, Geometrie wird verbunden mit Arithmetik mit Zahlen, a² plus b² gleich c² ist eine Aussage über Zahlen. So, jetzt als Mathematiker fragt man sich natürlich, wie beweise ich das? Und wenn Sie in die Literatur gucken, dann können Sie viele Beweise finden. Sicherlich über 100 Beweise gibt es heutzutage von dem Satz des Pythagoras. Viele sind wirklich sehr schön. Aber mein Lieblingsbeweis möchte ich versuchen, kurz darzustellen, auch wenn es vielleicht am Radio schwer ist, ohne ein Bild zu malen. Also die Idee ist folgende, ich habe mein rechtwinkliges Dreieck und jetzt zeichne ich die Höhe. Ja, also von einer Ecke zeichne ich die Senkrechte auf die Hypotenuse. Das ist einfach eine Gerade, die teilt das Dreieck in zwei kleinere Dreiecke. Jetzt gucke ich mir die zwei kleineren Dreiecke an, diese sind natürlich auch rechtwinklig. Und wenn man noch genauer hinguckt, dann sieht man, die haben nicht nur den rechten Winkel mit dem großen gemeinsam, sondern die haben auch einen weiteren Winkel mit dem großen Dreieck gemeinsam. Daraus folgt sofort, dass die alle Winkel gleich sind, von den kleinen Dreiecken wie bei den großen. Und das bedeutet, was man Ähnlichkeit von Dreiecken nennt, das bedeutet, die haben dieselbe Form wie das große. Die sind nur so ein bisschen verdreht und ein bisschen gestaucht um einen gewissen Faktor. So, also jetzt haben wir Folgendes, wir haben das große Dreieck zerlegt in zwei kleine und die kleinen haben dieselbe Form wie das große. Und was wir jetzt machen, wir gucken uns die Flächeninhalte dieser Dreiecke an. Und jetzt ist eine ganz grundlegende Eigenschaft von Fläche die folgende, dass Fläche proportional ist zu Länge zum Quadrat. Also wenn ich zum Beispiel alle Seitenlängen meines Dreiecks verdopple, dann vervierfacht sich die Fläche. Wenn ich sie verdreifache, verneunfacht sich die Fläche und so weiter. So, also proportional zum Quadrat der Länge. Jetzt das letzte kleine bisschen, was ich noch brauche an Überlegung ist, ich habe jetzt das große Dreieck, das hat die Hypotenuse C. Die beiden kleinen Dreiecke haben die Hypotenuse A für das eine und B für das andere. Und ich weiß, das große setzt sich aus den zwei kleinen zusammen. Also, jetzt kommen wir zur Pointe. Die Fläche des großen ist die Fläche des ersten kleinen Dreiecks plus die Fläche des anderen kleinen Dreiecks. Jetzt tue ich das zusammen damit, dass die Flächen proportional sind zur Länge der Hypotenuse. Und ich kriege, ein großes Dreieck entspricht C², die kleinen Dreiecke sind A² und B². Also C² gleich A² plus B². Sie sollten sich das vielleicht nochmal aufschreiben, wenn Sie es wirklich verstehen wollen. Ich gebe zu, das mag sein,
dass es
schwierig
ist. Ich glaube, dass das sehr schön war. Jedenfalls. Ganz interessant. Also Sie haben gesagt, es gibt mehrere Beweise,
ja,
aber das ist
gibt viele.
Etwas...
Das, was mir an diesem Beweis besonders gefällt, ist die Tatsache, dass die Aussage auf einen ganz fundamentalen Sachverhalt zurückgeführt wird, nämlich der, dass sich Flächeninhalte quadratisch skalieren. Also wenn ich die Längen multipliziere mit einem Faktor, dann multipliziert sich die Länge mit dem Quadrat des Faktors. Und das ist eine so fundamentale Aussage, die auch unser ganzes Leben bestimmt in gewisser Weise, dass wenn ich den Satz darauf reduziere, ja, dann habe ich eigentlich eine tiefe Einsicht gewonnen, dass das der Kern des Satzes ist.
Das auch
und das
schön.
Ist das, was mir gefällt. Ja. Ja.
Professor Daniel Greiser, heute in der Sendung vor Ort. Wir sprechen über Schönheit und Eleganz in der Mathematik. Und gleich werden wir auch über Kreativität sprechen.
Thank you.
Kreativität in der Mathematik hat auch, also die Frage erstmal, ob das überhaupt so ist, dass Mathematik kreativ sein kann, weil Kreativität verbindet man eher mit Kunst. Und Mathematik, das sind ja die strengen Regeln und ja eher nicht jeder macht, was er will. Also man darf nicht zu kreativ sein. Oder bin ich total falsch? Professor Daniel Grieser.
Ja, der Künstler, der Musiker braucht Kreativität, um Kunst und Musik zu schaffen. Und genauso...
Das ist die Voraussetzung.
Nein, das ist doch, würde ich sagen, da würde jeder zustimmen. Für den Künstler, um Kunst zu schaffen, ein Bild zu malen, ein Gebäude zu bauen. Ja, man braucht... dort ist Kreativität nötig. Ich möchte das jetzt vergleichen mit der Mathematik.
Genau.
Dort gibt es natürlich den Anwender der Mathematik, der muss nicht unbedingt kreativ sein. Aber derjenige, der Mathematik schaffen will, der... Neues finden will, das ist immer so ein Disput, ist es jetzt mehr Schaffen oder mehr Finden von Wahrheiten, das ist aber fast das Gleiche, der muss auch kreativ sein. Und das ist wirklich so, wenn man Mathematiker werden will, in dem Sinne, dass man in der Forschung tätig sein möchte, alte Probleme, die es gibt, die immer noch ungelöst sind, versuchen möchte zu lösen, das benötigt eine Menge Kreativität. Wer die nicht mitbringt, der ist vielleicht nicht ganz richtig bei dem Beruf des Forschungsmathematikers.
Und wie kann man eigentlich kreativ in der Mathematik sein, in der Forschung?
Ja, also stellen Sie sich vor, ich hätte Ihnen jetzt den Satz des Pythagoras so einfach gesagt und Sie gefragt, ja, warum stimmt das denn? Da müssen Sie sich was einfallen lassen. Da müssen Sie gucken, ja, wie kann ich das begründen? Ja, warum eigentlich? Sie müssen sich etwas einfallen lassen, Sie müssen kreativ sein in Gedanken. Das ist also so ein Beispiel, ja. Und die Kreativität kann auch darin bestehen, überhaupt interessante Zusammenhänge zu entdecken. Aber wie gesagt, dieses Beispiel, was ich gerade sagte mit Pythagoras, die kann auch darin bestehen, eben einen Beweis zu finden. Man sitzt davor, man weiß, da stimmt etwas, man kann es beobachten, nachrechnen, vielleicht Sie haben Ihre Dreiecke, Sie messen nach und Sie sehen, es stimmt immer, a Quadrat plus b Quadrat ist immer gleich c Quadrat, Sie rechnen es nach, aber jetzt fragen Sie, ja, warum ist das eigentlich so? Und um die Frage zu beantworten und um sicher zu sein, dass es auch für alle Dreiecke gilt und nicht nur für die paar wenigen, die Sie gerade ausprobiert haben, da müssen Sie sich was ausdenken. Und ausdenken bedeutet ja gerade kreativ sein.
Okay, aber kreativ in der Kunst bedeutet eigentlich auch, dass ich nicht das machen muss, was die anderen erwarten. Und in der Mathematik, das muss stimmen, letztendlich.
Ja, gut, vielen Dank. Sie bringen mich zurück auf die Schiene, es muss stimmen. Da haben Sie natürlich vollkommen recht. Es muss trotzdem stimmen. Aber innerhalb dieses Rahmens, dass es stimmen muss, gibt es trotzdem so viel Freiheit. Und natürlich, das lernt man genau, wenn man Mathematik macht, auch wenn man Mathematik studiert, ist das genau das, was man lernt. Man lernt eben einerseits, sich in der Wahrheit zu bewegen, also rigoros zu denken, aber gleichzeitig darf man eben das nicht verlieren oder lernt man es auch erst mit der Zeit, diese Kreativität zu haben, innerhalb des Rahmens der Wahrheit.
Das ist spannend. Und strenge Regeln der Mathematik versus der Begriff der Unendlichkeit, was würden Sie dazu sagen? Also Mathematik, 1 plus 1 ist immer 2 und Unendlichkeit, wie passt das zusammen? Wie kann ich mir das vorstellen? Also Unendlichkeit ist eigentlich auch ein mathematischer Begriff. Und wie kann ich mir das überhaupt vorstellen? Das kann ich nicht berechnen.
Ja, Unendlichkeit, das ist natürlich ein sehr faszinierender Begriff. Ein schwieriger Begriff und das hat die Menschen auch schon sehr lange beschäftigt und ich denke, man kann sagen, dass das eine der großen Errungenschaften des 19. Jahrhunderts ist, der Mathematik des 19. Jahrhunderts. Georg Cantor hat die Unendlichkeit für die Mathematik fassbar gemacht. Er hat einen rigorosen Begriff dafür geschaffen, was es bedeutet, dass zwei unendlich große Mengen, zum Beispiel gleich groß sind, also gleich unendlich. Oder auch, dass eine größer unendlich ist als die andere. Geht ja, das macht vielleicht wenig Sinn, solange ich eben nicht sage, was Cantor wirklich gemacht hat. Ja. Aber dieses Problem, das haben sich die Leute natürlich gestellt und das ist bekannt, das lernt heute jeder Student am Anfang des ersten Semesters. Ich kann vielleicht kurz andeuten, wie das ungefähr geht. Also ich stelle immer die Frage, sagen wir mal, Sie sind bei einer Party und da sind lauter Männer und Frauen und Sie wollen gerne wissen, sind das gleich viele Männer wie Frauen? Und jetzt gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten, das zu beantworten. Entweder Sie zählen alle Frauen durch und Sie zählen alle Männer durch und gucken, ob es gleich ist. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, Sie stellen die zu Paaren zusammen.
Ist noch aufwendiger.
Und ja, vielleicht noch aufwendiger zu sagen, ja, sagen wir mal, ich hoffe, die vertragen sich. Sie stellen die zu Paaren zusammen oder sie fordern die auf, jede Frau soll sich einen Mann suchen. Und wenn kein Mann übrig bleibt und keine Frau übrig bleibt, dann wissen Sie, es sind gleich viele. Ja. Aber um das zu machen, brauchen Sie nicht erst gezählt zu haben. Ja, dieses Verfahren, dass Sie denen sagen, Sie sollen sich zu Paaren zusammenstellen, dazu müssen Sie nicht die Anzahl wissen. Also das ist eine Frage von, praktisch das ist eine Methode festzustellen, ob es gleich viele sind, ohne zu wissen, wie viele es sind. Und durch diesen Trick, dass Sie nicht wissen müssen, wie viele es sind, können Sie denselben Gedanken auf die Unendlichkeit übertragen. Wo Sie ja keinen Begriff von wie viele haben, das sind unendlich viele. Also nur ein Beispiel, nehmen Sie die ganzen Zahlen, die natürlichen Zahlen, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter, und nehmen Sie die geraden Zahlen, 2, 4, 6, 8, 10 und so weiter. Und jetzt die Frage, sind das gleich viele? Gibt es gleich viele natürliche Zahlen wie gerade Zahlen? Wie wäre das zu beantworten? Wir müssen versuchen, zu Pärchen zusammen zu tun, jede Zahl mit einer geraden Zahl. Das ist ganz einfach. Die 1 tue ich zur 2, die 2 zur 4, die 3 zur 6. Also jede Zahl tue ich zu ihrem Doppelten. Und auf diese Weise habe ich lauter Paare gebildet. Es bleibt keine natürliche Zahl übrig, es bleibt keine gerade Zahl übrig. Also, ja, es sind gleich viele. Das war's. Und das ist der große Trick von Cantor. Und was jetzt dann noch praktisch dazu kommt, wir haben jetzt gesehen, gerade Zahlen, man würde ja vielleicht denken, es gibt weniger davon als natürliche Zahlen, aber in diesem Sinne sind es gleich viele. Aber wenn man jetzt noch alle, sozusagen alle reellen Zahlen dazu nimmt, das sind also die, man so als Kommazahlen schreiben kann, ja, also auch wie Pi oder 3,14573 und sonst was, dann stellt sich raus, davon gibt es mehr als natürliche Zahlen. Und das ist also auch eine ganz spannende Sache, die ich jetzt hier natürlich nicht begründen kann, aber wer das nachlesen möchte, der findet sicher eines der vielen heute auf dem Markt erhältlichen populärwissenschaftlichen Bücher, wo das auch erklärt ist.
Die Unendlichkeit ist auch faszinierend, aber auch im Zusammenhang mit Mathematik eigentlich, die, wie gesagt, sehr streng sein muss und die auch stimmen muss. Ja. Und Unendlichkeit ist halt unendlich, also ja. Aber das ist kein Widerspruch
Trick,
auch.
Genau, durch diesen Trick hat man es praktisch... Ja. Worauf es ankommt, ist ja, dass wir das in der Sprache formulieren können. Und was ich Ihnen gerade erklärt habe, habe ich in drei Sätzen in der Sprache formuliert. Und drei Sätze sind endlich. Also unsere Sprache ist endlich und deswegen wird es wieder streng.
Also wir sehen, Mathematik kann schön, elegant, unendlich sein. Viele wissen das aber nicht, weil in der Schule das nicht so unterrichtet wird. Wie soll man Mathematik in der Schule unterrichten? Das besprechen wir auch gleich. $6 in my hand. Also Daniel Grieser heute in der Sendung vor Ort. Wir sprechen über Schönheit und Eleganz in der Mathematik heute. Und wie soll Mathematik unterrichtet werden? Wie sollen die Schüler Mathematik erleben, damit die später auch die Schönheit erkennen können? Ist das möglich?
Ja.
Also wenn jemand nicht besonders begabt ist, dann ist Mathematik eigentlich nur eine Quälerei, oder? Ich kann das für mich sagen, ja.
Man muss nicht besonders begabt sein, aber ich möchte natürlich schon jedem Einzelnen auch zugestehen zu sagen, das interessiert mich jetzt nicht. Also man kann keine Wunder vollbringen, aber ich denke, man kann schon...
Man sollte wissen, dass es schön ist.
Man kann schon versuchen, ein bisschen davon auch herüberzubringen zu den Schülern. Ganz am Anfang hatte ich schon mal gesagt, es gibt die äußere Schönheit und die innere Schönheit. Die innere Schönheit kann man nur erleben oder begreifen oder ihr zustimmen, überhaupt, dass es sie gibt, wenn man sich darauf einlässt. Wenn man aktiv über etwas nachdenkt, auf eine Schwierigkeit stößt, sie überwindet, weiterdenkt. Und das ist etwas, was Schüler sehr wohl können und wo Schüler auch Lust haben. Die haben Lust am Denken. Das ist in der Grundschule schon so. Ich beobachte das an Grundschülern. Mein Sohn ist in der Grundschule. Auch viele seiner Mitschüler, da gibt es eine Lust am Denken, ausprobieren, mit den Sachen spielen, mit den Zahlen, mit den geometrischen Formen. Da ist eigentlich viel Kreativität eigentlich schon da. Und da ist es einfach toll, wenn ein Lehrer das unterstützt, eine Anleitung gibt, die Schüler fordert, ihnen aber den Freiraum gibt, die Sachen zu erkunden. Ich muss sagen, heutzutage ist der Mathematikunterricht auch sehr viel mehr in diese Richtung ausgerichtet, als es früher war. Und das finde ich eine sehr erfreuliche Entwicklung. Wenn ich mir die heutigen Mathematikbücher angucke, dann haben die das auch schon ein bisschen eingebaut, dass die Schüler mehr selber entdecken können und sollen. Gleichzeitig möchte ich aber noch auf etwas anderes eingehen, nämlich ein anderer Schwerpunkt, der heute sehr viel in den Schulbüchern auch da ist, sind die Anwendungen. Mathematik ist natürlich etwas, was sehr viel angewendet wird, im Grunde
in der Wirtschaft.
In der Wirtschaft. Es gibt diesen Spruch, im Jahr der Mathematik 2008 wurde dieser Spruch geprägt, Mathematik ist überall. Und dann hat man zum Beispiel solche Beispiele, wenn man mit der EC-Karte am Geldautomaten abhebt, dann ist sehr viel Mathematik involviert, weil nämlich die Geheimzahl kodiert, also verschlüsselt, übertragen werden muss und da ist sehr viel Algebra dabei. Es gibt einfach viele Beispiele, wo uns eigentlich Mathematik umgibt, ohne dass wir es merken. Was weiß ich, dass der Bus pünktlich kommt und dass wir vielleicht hoffentlich pünktlich ankommen und die Anschlüsse mehr oder weniger stimmen. Beim Entwurf von Busfahrplänen steckt viel Mathematik drin. Ja, also man könnte hier sehr viele Beispiele aufführen. Auch da gibt es heutzutage viele Bücher, die da viele Beispiele geben. So, also Mathematik hat dieses doppelte Gesicht. Das hat diese Anwendbarkeit, dieses, wo man ein ganz konkretes Problem hat, das muss man jetzt lösen. Und dann hat es diese Schönheit, die mehr eine abstrakte Größe ist.
Ja,
und die Frage ist, wie passt das zusammen? Das mag ja erstmal als Widerspruch erscheinen. Und ich möchte einfach nur sagen, das sind zwei Seiten einer Medaille. Es gibt eine Tendenz, ich habe den Eindruck, das ist ein bisschen der Zeitgeist heute, die Anwendung sehr in den Vordergrund zu stellen. Zu sagen, ja, die Schüler finden Mathematik nur dann interessant, wenn sie sehen, wo das in ihrem Lebensalltag wirklich vorkommt. Ich glaube, das ist nur zum Teil richtig. Viele Schüler sind auch zu kriegen mit abstrakten Dingen, die Überraschung bergen, die in diesem Sinne schön sind, wie ich das versucht habe, ein bisschen zu beschreiben. Also das ist sozusagen für die Schüler, sind das die zwei Seiten, einmal der Alltag und dann diese abstrakte Schönheit. Aber für die Wissenschaft gilt das genauso. Also die Wissenschaft der Mathematik ist natürlich in den vergangenen Jahrhunderten sehr stark von Anwendungen geprägt worden. Es gab Anforderungen, zunächst natürlich in der Ballistik, in den Planetenbahnen berechnen, in vielen Dingen, also die sozusagen aus Anwendungen an die Mathematik herangetragen wurden, und dann hat sich daraus neue Mathematik entwickelt. Aber gleichzeitig ist es wichtig, dass der einzelne Mathematiker, der sich dann Gedanken darüber macht, dass er dieses Problem nehmen kann, es aus seinem ursprünglichen Rahmen entfernen und dann darüber nachdenken kann, ohne an diesen ursprünglichen Rahmen die Anwendung zu denken. Und dann anfängt damit herumzuspielen, schöne Zusammenhänge entdeckt und so weiter. Also ein berühmtes Beispiel, warum das da eine beidseitige Wechselwirkung entsteht oder auch sehr wichtig sein kann, ist die folgende. Ich habe eben das EC-Kartenbeispiel gesagt, das ist die Kryptographie, die Verschlüsselungskunde. Die heutigen Techniken dort, die entstammen der Zahlentheorie, das war bis vor 30, 40 Jahren so ungefähr das am wenigsten anwendbare Gebiet der Mathematik. Die Zahlentheoretiker haben immer gesagt, ich bin stolz darauf, dass das nicht angewendet werden kann. Und sie haben, das wurde von vielen als Spielerei angesehen und wurde sehr tief in Mathematik entwickelt, aber irgendwann hat man gemerkt, okay, das hat ja doch Anwendungen. Also, ich möchte es nochmal zusammenfassen. Nur das eine zu sehen, nur die Schönheit, oder nur das andere zu sehen, nur die Anwendung, ist beides keine gute Idee. Man muss das als eine Einheit.
Bei so einem Thema läuft eigentlich die Zeit sehr schnell vorbei. Und es gibt auch ein faszinierendes Thema, nämlich das Buch der Beweise. Das besprechen wir gleich. Bleiben Sie dran. Als ich für die Sendung im deutschsprachigen Google recherchiert habe, also im Zusammenhang mit Ästhetik und Mathematik, ist sehr oft das Buch der Beweise aufgetaucht. Können Sie vielleicht irgendetwas dazu sagen? Das ist wirklich ein faszinierendes Projekt.
Das basiert auf einer Idee von Paul Erdős. Paul Erdős war einer der produktivsten Mathematiker überhaupt. Er lebte etwa vom Anfang bis zum Ende des 20. Jahrhunderts, hat in der Zeit etwa 1500 Arbeiten veröffentlicht. Und er war bekannt dafür, dass er in der Welt rumgereist ist, fast praktisch keinen festen Wohnsitz hatte, von einer Konferenz zur anderen oder von einem Mathematiker, mit dem er zusammengearbeitet hat, zum nächsten gereist ist und viele schwierige Probleme auch gelöst hat. Und er hatte diese Idee, Gott hat ein Buch, und in diesem Buch bewahrt er die perfekten Beweise auf, die schönsten Beweise. Das war ein Teil der Idee. Der andere Teil der Idee war, jeder Satz der Mathematik hat einen schönsten Beweis, hat einen schönen Beweis. Man muss nur lange genug suchen. Aber ich komme jetzt nochmal auf das Buch von Gott zurück. Er sagte auch, man muss nicht an Gott glauben, aber an dieses Buch sollte jeder Mathematiker, zumindest jeder Mathematiker glauben. So, und Paul Erdős war oft in Berlin an der FU zu Besuch bei Martin Eigner, Und schließlich, ich habe bei Herrn Aigner mein Diplom gemacht in den 80er Jahren. Bin ich dann auch Herrn Erdős begegnet. Das war eine sehr faszinierende Persönlichkeit, muss ich wirklich sagen. Und jedenfalls hat Herr Aigner zusammen mit Günther Ziegler diese Idee aufgegriffen und hat entschieden, wir wollen noch eine kleine bescheidene Annäherung, eine irdische Version dieses Buches versuchen zu schreiben. Und das ist 1998 zuerst englisch rausgekommen, ein paar Jahre später auf Deutsch. Inzwischen ist es in 14 Sprachen übersetzt. Ist also einer der größten Renner. Ich muss sagen, es ist ein wirklich sehr, sehr schönes Buch, enthält wirklich sehr schöne Beweise. Es ist nicht ganz einfach. Man muss sich schon ziemlich stark rein vertiefen, um die Sachen zu verstehen. Aber dann ist es das auch wert.
Mal schon zu wissen, dass so ein Buch überhaupt existiert. Und bei der zweiten Auflage haben Sie auch ein bisschen mitgearbeitet. Das wollte ich noch sagen. Genau, also die Sendung ist jetzt schon um. Vielen Dank, Herr Grieser. Das war eine faszinierende Sendung. Ich hoffe, dass die Zuhörer auch ein bisschen von der Schönheit und der Eleganz in der Mathematik was mitbekommen haben. Ich auf jeden Fall. Also für mich ist Mathematik schön und elegant. Das haben Sie erreicht. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Drozdowska, dass Sie mich eingeladen haben. Ich muss sagen, freut mich wirklich sehr, dass ich über dieses Thema sprechen konnte.
Das hat echt Spaß gemacht. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Do widzenia.
Das war Vor Ort, das Hörfunkmagazin zu gesellschaftlichen und kulturellen Themen. Eine Gemeinschaftsproduktion von O1 und der Volkshochschule Oldenburg.